Geschichte und Technik digitaler Medien. 10. Vorlesung 3D. Gehalten am 16. Juli 2012 von Jochen Kubeck an der Universität Bayreuth.
Ich begrüße Sie zur 10. und letzten Vorlesung dieses Semesters. Ich freue mich, dass es noch ein paar von Ihnen geschafft haben, sodass wir noch ein halbwegs rundes Semester zusammenbekommen. Ich mache es heute ein bisschen kürzer, damit wir am Ende noch über die Klausur am Donnerstag und Ihr nächstes Semester sprechen können, wo ja dieses Multimedia-Projekt für Sie ansteht, was ich wohl übernehmen werde. Aber ich bringe heute noch mal ein wichtiges Thema auf den Tisch, 3D-Anwendungen und Grundlagen, weil das was sein wird, was Sie in Ihrer medialen Karriere vermutlich auf die eine oder andere Art begleiten wird. Zur 3D ist ja im Grunde genommen die Frage nach Raum. Also das Räumliche soll wieder stärker ins Mediale rein, nachdem es ja durch die flächige Darstellung der Bilder erstmal wieder rauskam und durch verschiedene Tricks, irgendwie Perspektiven und Schattierungen, Reliefe und so weiter simuliert wird, gibt es seit einigen Jahren jetzt verstärkt die Bemühungen, das auch wieder die richtige 3D-Wahrnehmung zu fördern, auf verschiedenen Ebenen, nicht nur im Bild, aber das Bild ist da halt besonders prominent. Die Phänomenologie des Raumes hat diesen schönen Satz hervorgebracht, also Michael Benedict hat das in seinem Buch Cyberspace Some Proposals geschrieben. In almost all instances and perhaps most irreducible, space presents itself to us in the freedom to move, a freedom we know from the moment of birth. Later in life we come to reflect upon how the very possibility of movement depends on the pre-existence of different and discrete locations for the same thing, including our bodies, locations between which continuous movement must occur over time. Also diese Idee der Bewegung und 3D, das kennen Sie sowohl aus dem Kino als auch aus dem Fernsehen, als auch aus den Bildern. 3D, so richtig glaubwürdig wird es erst, wenn man sich bewegt. Also den Kopf wackelt man so ein bisschen oder macht ein Auge und das andere zu oder man bewegt irgendwie die Fläche, um zu sehen, ob es wirklich 3D ist. Sie sehen auf dem Bild die Virtual Sphere, also den Versuch, Bewegung wirklich auch in den Raum zu tragen, gerade für Augmented oder Virtual Reality Anwendungen, vielleicht auch Computerspiele, da muss man dann nicht so einen albernen Anzug tragen. Aber das Interessante ist hier, dass sie laufen können, aber das ist ja immer das Problem, wenn sie laufen, dann bewegen sie sich auch und alle Kabel reißen ab. Also sie sind hier in so einem Hamsterball drin und können sich in jede Richtung bewegen und der Computer generiert dann auch entsprechend die Bilder vor ihrem Auge, aber die Installation bleibt an einer Stelle. Es ist aber auch nicht so richtig consumertauglich, also es ist nicht abzusehen, dass das Fernsehen der Zukunft so aussieht, dass sie dann so zwei Bälle oder mehrere Bälle im Wohnzimmer stehen haben, wo sie dann den Film irgendwie erleben können. Aber wer weiß, zumindest auf den Jahrmärkten und in den Museen wird das kommen und vielleicht gibt es ja die ein oder andere Lösung. Also das ist die Phänomenologie von 3D, kann man sagen. Es geht um Bewegung oder um das nachzubilden, was sie eigentlich aus der Bewegung erfahren haben. Es gibt auch die Physiologie des Raums. Wenn Sie sich hier diesen Homunculus anschauen, das ist eine Figur, die ist gebaut. Die Größe der einzelnen Körperteile hängt ab von der Prozentzahl der Neuronen in Ihrem Kortex, die diesem Körperorgan zur Verfügung gestellt wird. Und Sie sehen schon, der Mensch ist überwiegend Hand und im Gesicht überwiegend Lippe und Zunge. Und der Rest ist so, naja, so ein bisschen. Und es gibt ganze Körperpartien, die sind praktisch für das Gehirn unsichtbar. Also gerade was die Arme angeht, da ist man nicht besonders empfindlich, nicht differenziert. Also Sie wissen weder genau, wo dann ein Reiz ist, noch wie stark er ist, noch wodurch er ausgelöst wird. Wohingegen das bei der Zunge oder bei den Fingern noch ziemlich deutlich wird. Das Auge ist auch gar nicht so stark repräsentiert, wie man das meinen mag. Also die Nase ist da doch auch sehr prominent. Aber vor allem, ich finde vor allem die Ober- und die Unterlippe, dass die so stark ist, sieht man erst. Also wenn man es eben in dieser Visualisierung hat. Worauf wir uns aber heute beschränken, also man müsste eigentlich 3D, ist klar, läuft übers Anfassen. Man müsste was zum Anfassen haben. Da gibt es verschiedene Versuche, also so Handschuhe mit aufblasbaren Luftpölsterchen. Ende des Jahres sollen die ersten Touchscreens, Tangible Touchscreens rauskommen, die also durch elektromagnetische Spannungen dafür sorgen, dass es reliefartige Oberflächen gibt, die können sie erzeugen, die verschwinden dann auch wieder. Gerüchte halber wird das im nächsten iPad verbaut, aber ich denke, spätestens im nächsten Jahr finden Sie das in vielen Tablets. dass sie nicht nur eine Oberfläche sehen können, sondern auch erfühlen. Und die läuft dann genauso wie so ein Film ab, wie das, was da drunter läuft. Also es ist nicht fest eingebrannt oder eingraviert, sondern es ändert sich jeweils mit dem Medieninhalt. Und insofern versucht man damit, also Sie können zum Beispiel gerade bei User Interfaces, wenn Sie irgendwo draufdrücken und einen Slider haben, dann können Sie den richtig unter den Fingern spüren. Oder wenn Sie eine Tastatur haben, dann spüren Sie wieder den Widerstand der Tasten. Also all das, was man ja so den Touchscreens erstmal weggenommen hat, das haptische Feedback soll dann wiederkommen. Das kommt dann stärker diesem Homunculus entgegen, der ja so viel von seiner Umwelt über die Hände erfährt. Was aber wir, also womit wir uns heute beschäftigen, ist vor allem das Sehen. Da gibt es verschiedene Varianten, wie Sie überhaupt rausfinden, wo Sie im Raum sind. Sie müssen ja erstmal Raum erkennen können. Das läuft über Bewegung, zum Beispiel beim stereoskopischen Sehen, dass Sie jeweils mit diesem Abstand von 15 cm im Schnitt die beiden Augen schauen Sie auf die Welt und etwas, was weiter vorne ist, wird dann in der Bewegung, bewegt es sich schneller. Oder es sehen Sie hier, also das linke Auge hat einen Blick auf Bereiche, die vom rechten verdeckt sind und umgekehrt, sodass Sie einfach dadurch, dass etwas vor etwas anderem ist, feststellen können, das ist im Raum weiter vorne. Im unteren Bild dieses Delfins sehen Sie dann auch die Tiefeninformationen, in der alles, was weiter zum Betrachter hin ist, heller dargestellt wird. Und Sie können davon ausgehen, so etwas Ähnliches prozessiert Ihr Sehzentrum auch, dass Sie jedem Objekt oder jedem Punkt im Raum, den Sie sehen, intuitiv zuordnen, wo das zu Ihnen steht. Also können Sie es mit der Hand fassen? Ist es irgendwie gefährlich? Kann es Sie anspringen oder nicht? Solche Informationen sind ja da lebensnotwendig. Und die werden aus verschiedenen Informationen, also so eine Depth Map, so eine Tiefenkarte, wird aus verschiedenen Informationen zusammengebaut. Das stereoskopische Sehen ist das eine. Dann die Tiefenschärfe, die man in Linsen immer hat. Je größer die Pupille ist oder die Linse, je weiter offen die ist, desto mehr Licht kommt rein. Das ist gut, wenn es dunkel ist. Aber desto wichtiger ist es auch, dass Sie sich auf eine bestimmte Fläche oder auf eine bestimmte Ebene im Raum fokussieren. Weil alles andere, also was davor ist und dahinter ist, wirkt dann unscharf. Das ist ein Effekt, den können Sie mit Spiegelreflexkameras künstlich erzeugen, also große Blende, vielleicht kurze Belichtungszeit dadurch. Und damit haben Sie nur den Bereich scharf, auf den der Fokus gesetzt ist. Das ist gerade im Film ist das ja ein ganz wichtiger Effekt. Aber es sagt uns auch, was ist vorne und was ist hinten. Nämlich das Scharfe ist, also wir haben von dem Scharfen Informationen, was unscharf ist oder was man kaum sieht, ist dann im Raum entsprechend weiter hinten oder weiter vorne. Ein anderer Effekt, der jetzt so bekannt ist, dass ich schon die erste Brechung hier zeige, ist Perspektive. Also Sie wissen, was kleiner ist, ist weiter weg. Wenn Sie wissen, wie groß es normalerweise ist, und darauf basiert dieser Raum. Also wir haben zwei normal große Menschen. Wir bauen einen Raum, diesen Amos Room heißt der. Wir bauen einen Raum, der eigentlich völlig verzerrt ist, aber aus einer Position, in dem Fall hier die Sicht der Kamera, wie ein normaler Raum aussieht. Und jetzt wissen Sie, wie viel von Ihrem Gesichtsfeld, also man hat ja so ein Gesichtsfeld, irgendwie so 160, 120, mit dem Alter nimmt das wieder ab, aber so 120 Grad, was Sie so links und rechts im Augenwinkel sehen können. Und Sie wissen, ein normaler Mensch, so 1,80 oder 1,70 groß, nimmt von meinem Gesichtsfeld so und so viel Grad ein. Und wenn er nur 2 Grad einnimmt, ist er so weit hinten oder er ist so weit vorne. So, und dann wissen Sie aber auch, also Sie ahnen, deswegen können Sie Größenrelationen abschätzen. Jetzt wissen Sie auch, diese beiden Menschen stehen im Raum nebeneinander. Das sagt Ihnen die Perspektive. Und was folgen Sie daraus? Einer ist sehr groß, einer ist sehr klein. Weil das normale Menschen sind, die halt perspektivisch nebeneinander stehen. Faktisch steht der Linke natürlich viel weiter hinten und durch die perspektivische Verzerrung des Raumes sieht es jetzt nur so aus, als stünde er neben dem anderen. Aber so können Sie also ganz glaubhaft Raumeindrücke erzeugen, die falsch sind, weil Sie die Perspektive halt auch ausnutzen. Ansonsten, es passiert aber so selten, dass also Sie da keine neurologischen Umstrukturierungen vornehmen mussten. Also Sie gehen einfach davon aus, was weiter weg ist bei bekannter Größe oder geschätzt bekannter Größe. Wenn es kleiner ist, ist es weiter weg. Also das ist eine Variante, wie Sie Informationen auswerten können über die Perspektive. Es gibt auch sowas wie die sogenannte atmosphärische Perspektive. Etwas, was entsättigt ist, also was weniger Farbe hat, ist weiter weg. Und was Sie hier noch sehen, auch die Detailschärfe nimmt ab. Ich weiß nicht, ob Sie das auf dem Beamer sehen, so richtig nicht, vielleicht im PDF. Also das ist so eine Aufnahme, die ist, glaube ich, noch nicht mal gefälscht. die Blue Mountains, die auch besungen werden, die halt durch eine spezielle Lichtreflexion eben zu einer bestimmten Tageszeit, muss man auch sagen, und unter bestimmten Wetterbedingungen sehr stimmungsvoll aussehen. Und da sieht man diese atmosphärische Perspektive. Die Berge sind hinten nicht kleiner als vorne, aber sie haben weniger Farbe. Es gibt weniger Details und dadurch wissen sie auch hier, was heller ist oder was entsättigter ist, ist weiter hinten. Also davon geht man einfach aus. So, und dann, weil ich ja diese Audiovorlesung hatte, vielleicht noch zwei Bemerkungen hierzu. Es gibt natürlich auch räumliches Hören. Sie orientieren sich nicht nur über das Sehen, sondern auch über das Hören im Raum. Insbesondere über die Frage, von wo kommt der Klang her, links und rechts. Da gibt es die interauralen Intensitätsunterschiede, also zwischen beiden Ohren. Auf dem einen Ohr ist die Intensität höher, dann kommt der Klang vermutlich von dort. Also gehen Sie davon aus, dass im Raum, Sie können Schallquellen im Raum durch Hören verorten. Das hatte ich aber in der Audiovorlesung ja auch schon mal erwähnt. Und es gibt den Zeitunterschied, je nachdem, was schneller an Ihrem Ohr ist, da können Sie wieder kleinere, also nicht nur links, rechts, sondern auch so, es ist so 2-3 Grad Toleranz, ist es vor mir oder neben mir. Allerdings können Sie nicht die Tonhöhe damit bestimmen. Sie wissen auch nicht, ob es vor Ihnen oder hinter Ihnen ist, weil Sie ja nur sehen oder hören, besser gesagt, Sie hören ja nur, also in welchem Ohr kommt es zuerst an. Und da, wie gesagt, die Hörmuschel ist dafür verantwortlich, dass Sie die Tonhöhe auch feststellen können, weil die Frequenzen auch hier wieder, Sie kennen die Frequenzen, die es haben müsste. Und je nachdem, wie hoch das Schallobjekt ist oder die Schallquelle ist, dann klingt es anders und ein normaler Mensch, der hat die und die Frequenzen. Und wenn die anders klingen, können Sie ahnen, aha, dann kommt der Klang wahrscheinlich von da oben oder er kommt von hinten oder er kommt von vorne. Da gehe ich jetzt aber nicht mehr ins Detail drauf ein. Es gibt noch die linke Abzweigung beim Innenohr. Wir hatten ja in der Audiovorlesung die rechte genommen, also zur Cochlea und zur Schnecke. Die linke hatte ich erwähnt, da sitzt das Vestibulärorgan. Wenn Sie sich erinnern, es gab diese Haarzellen, nach denen man, je nachdem wie in der Schnecke diese Schallwelle transportiert wird, die, wenn die irgendwie gedehnt werden oder irgendwie gebogen werden, dann schicken die ein Signal ab und dann sagen, okay, in dieser Frequenz war gerade ein Ton. Diese gleichen Haarzellen finden Sie auch im Vestibulärorgan. Das sind diese drei Bögen auf der linken oberen Seite. Und auch hier, wenn Sie den Kopf beschleunigen oder drehen und die Erdbeschleunigung tut ihr Übriges, dann werden auch hier Haarzellen ausgelenkt. Und zwar in jeder Achse, beziehungsweise in jeder Ebene, in der Sie sich bewegen können, werden die Haarzellen, die Flüssigkeiten in diesen Bögen, wird unterschiedlich ausgelenkt. Und auch hier gibt es ein Signal, was dann wieder von Ihrem Gleichgewichtssinn im Gehirn ausgewertet wird. Sodass Sie wissen, wie ist Ihre Stellung im Raum. Das wird enorm wichtig werden, dieses Vestibulärorgan, weil das die berühmte 3D-Krankheit, die Sie vielleicht, einige von Ihnen müssten die kennen, also 20% der Bevölkerung kennt sie, 1, 2, 3, 4, 5, also kann man abzählen. Also ein paar von Ihnen müssten sagen, 3D-Kino mag ich nicht, da wird mir immer schlecht. Das liegt, ja, gibt es sie? Bekennende 3D, ja, das ist gar nicht Ihre Schuld. Wer von Ihnen wird seekrank auf Schiffen? Gibt es auch, ja, der gleiche Prozentsatz. Das sind die gleichen, also die Bedingungen sind die gleichen, warum man 3D-krank wird oder warum man seekrank wird. Ich meine, ich kann es Ihnen ja hier verraten, passt, ist auch der richtige Moment. Ihr Auge sagt Ihnen beim 3D-Kino, da bewegt sich viel im Raum. Wir bewegen uns im Raum, weil es eben durch die Darstellung ja plötzlich richtige räumliche Wahrnehmung bekommt, nicht wie normale Bilder, sondern wir kriegen richtige Rauminformationen. Das Ohr sagt aber, Moment, ich sitze hier doch ganz ruhig, nichts bewegt sich. Dadurch entsteht eine Dissonanz, die bei manchen Menschen einfach rausfällt, bei anderen Menschen zur Übelkeit führt. Irgendwas ist nicht in Ordnung hier. Das Gleiche ist in der Kabine beim Schiff, wo Ihr Ohr sagt, wir gehen hin und her. Das Auge sagt, das Schiff, hier bewegt sich gar nichts, weil Sie sich ja mit der Kabine bewegen. So, und in dem Moment entsteht wieder eine Diskrepanz, diesmal eine andere. Diesmal sagt das Ohr, es ist was los, das Auge sagt, es ist nichts los. Der Effekt ist der gleiche, Übelkeit. In beiden Fällen, also bei der Seekrankheit, müssen Sie an Deck gehen und auf den Horizont schauen, der schunkelt. Und dann sagt Ihnen Ihr Ohr, hier bewegt sich was, Ihr Auge sagt, jawohl, hier bewegt sich was. Und dann geht es meistens besser. Das hängt dann so ein bisschen davon ab, wie empfindlich Sie sind. Im Kino hilft nur eins, Sie müssen die Zusatzbrille kaufen, die aus den 3D-Bildern wieder ein 2D-Bild macht. Das ist ganz einfach, indem Sie, wenn Sie für zwei Augen die Informationen bekommen, dann kriegen halt beide Augen nur die Informationen des linken Auges und dann ist alles wieder gut. Also durch sehr teuren Aufwand machen Sie erst einen 3D-Film und durch eigentlich eine ganz billige Brille entzerren sie das wieder und holen sich nur die halbe Information und können wieder normal Kino schauen. Das ist aber auch, wenn Sie 3D-Fernsehen denken oder 3D-Spiele, 3D ist ja so die Zukunft. Wenn aber 20% der Bevölkerung sagt, aber meine Zukunft ist das nicht, ist das auch eine ökonomische Entscheidung, ob man da mitmachen will. Also das müssen Sie sich vor. Also diese 3D-Krankheit ist schon lange bekannt. Die kommt jetzt wieder hoch, weil eben 3D gerade wieder so ein wichtiges Thema geworden ist. Es gibt noch ein paar andere Dinge, also beim räumlichen Sehen fixieren Sie halt unterschiedliche Punkte im Raum. Beim 3D-Film fixieren ja Ihre Augen, also die fokussieren immer die Leinwand. Aber dennoch passieren Dinge davor und dahinter und dann entstehen auch so Fehlstellungen des Auges, die man künstlich, also das geht auch in 1,5 Stunden, aber auch das ist mit Anstrengung verbunden, weil Ihr Auge nicht darauf ausgerichtet ist, Dinge, die vor Ihnen sind, aber auf immer die gleiche Entfernung zu fokussieren. Also es gibt so ein paar Dinge, die Sie einfach auch nicht wegkriegen werden. Es sei denn, wir reden von Holographie im Kino, aber das ist ja eher Zukunft. So, vestibuläres, es gibt Menschen, die lieben das, vestibuläre Stimulation, und andere hassen das. Also die Vestibulär-Junkies nenne ich die so, die gerne mal irgendwo runterspringen oder sich im Kreis drehen. Und jede Kirmes hat ja so als zentrales Objekt dann so den in 4 Achsen und dann auch um sich selbst und um alle anderen sich drehenden. Also es gibt ganz fürchterliche Bahnen oder da werden sie hochkatapultiert und das wird ja auch jedes Jahr ein bisschen schlimmer, weil die Leute immer mehr wollen, also bestimmte zahlungskräftige Menschen ohne Innenohr, die also sowas suchen. Und ich denke mal, der wird Millionär, der es schafft, das ohne diese Bahnen zu erreichen. Das Problem ist halt, wenn Sie sowas wie Bewegung als Empfindung erzeugen möchten, dann reicht es nicht, Bilder an Ihnen vorbeifahren zu lassen. Sie müssen dem Innenohr auch was bieten. Ich weiß nicht, ob das möglich ist und ob das wünschenswert ist, aber wenn man es schafft, das Innenohr zu stimulieren, ohne dass man den ganzen Körper bewegen muss, kann man natürlich so Dinge wie Flugsimulatoren oder Fahrsimulatoren hinkriegen. Hier sehen Sie mal einen frühen Flugsimulator zwischen 1930 und 1950. Das ist ja bis heute so, die setzen, wenn sie einen Simulator haben, die Leute auf irgendeinen Aufbau, sodass sie, anstatt dass sie irgendwie nach links kippen, also dass sich das wirklich kippt, dass sie tatsächlich auch das Gefühl von Bewegung haben. Ansonsten nutzen sie bei anderen Simulatoren die Tatsache aus, dass das Ohr wieder nicht unterscheiden kann zwischen Beschleunigung und Schwerkraft. Ich meine, das ist ja auch eine Beschleunigung. Sodass Sie, wenn Sie sagen, wir beschleunigen jetzt den Fahrsimulator, dann gehen Sie einfach steil nach oben. Damit kippen Sie nach hinten, das Bild bleibt vorne und Sie haben das Gefühl, Sie werden in den Sessel gedrückt und wissen jetzt gar nicht, woher die Beschleunigung kommt. Das funktioniert so lala, aber nur 1G, also nur einfache Erdbeschleunigung. Wie sollen Sie es anders machen? Die hier kriegen ja, also der Rechte kriegt auch nur 1G, aber die Links, die kriegen manchmal schon 2 bis 3G, wenn Sie wollen, weil Sie einfach die Beschleunigung dann stärker einstellen können. Visualisiert wurde das bei frühen Flugsimulatoren über so kleine Minikameras, die über gebastelte Landschaften fuhren. Also der oben auf der linken Seite, der hat noch so ein Panoramabild. 1950 hatte man dann schon solche Kamerafahrten und heutzutage sind Flugsimulatoren voll digital und die gesamten pneumatischen Aufbauten, die Sie sehen, das ist alles fürs Innenohr. Das ist überhaupt kein Grund, dass man so eine komplizierte Anlage baut, wenn man nicht den Piloten das Gefühl geben möchte, ihr bewegt euch wirklich. Also nicht nur das Innenohr, ich meine, der ganze Körper ruckelt, aber auch das Ruckeln des Körpers kriegen Sie im Wesentlichen mit, weil Ihr Kopf ruckelt und das wiederum sagt, das Innenohr hier ruckelt was. Also können Sie sich vorstellen, da werden wirklich Millionen ausgegeben, nur damit so das Innenohr so ein bisschen Feedback bekommt. So können Sie sich das vorstellen. Und der Rest läuft über Computergrafik, die auf den Bildschirm projiziert wird. Heutzutage geht das dann auch in Voll-3D. Lange Zeit hat man sich mit normaler 2D-Visualisierung begnügt. So, 3D können Sie jetzt einteilen, wie alles in der Multimedia- oder Medieninformatik. Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. Darum geht es immer. Wie kommen die Daten rein in den Computer? EFA-Prinzip. Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. Wie kommen die Daten rein in den Computer? Was wird drin gemacht und wie kriegt man sie wieder raus? Das ist bei Ton so, bei Bild, bei Film. Bei Netz wäre so eine Übertragungsfrage noch. Und bei 3D ist es halt auch so. Es gibt natürlich viele Ähnlichkeiten, wie man es bei der Bildeingabe hat, also zum Beispiel ein Fotoapparat. Aber es gibt halt auch spezielle Verfahren, die ich Ihnen im Folgenden vorstellen werde. Bei der Verarbeitung, das ist so die übliche Software und Anwendungen. Und bei der Ausgabe, das, was Sie hinterher sehen im Fernseher oder im Kino, oder vielleicht auch, was wir heute ja nicht so ansprechen, so über Stereophonie, dass Sie also Kopfhörer aufsetzen, die Ihnen wieder die räumlichen Audioinformationen wiedergeben. Hier sehen Sie auf dem Bild die Brewster-Stereoskopie von 1849-50. wo das so richtig losging. Also das war so das erste käuflich erwerbbare Stereoskop, was sie hatten. Da haben sie zwei Bilder reingespannt. Vorne sieht man die, die waren durch so eine Trennscheibe in der Mitte voneinander separiert. So das linke Auge sah das eine Bild, das rechte sah das andere Bild. Und dort konnten sie dann stereoskopische Bilder betrachten. Das Verfahren ist fast so alt wie die Fotografie. Also die Fotografie ist nur 20 Jahre älter oder 25, je nach Definition. Und es war gar nicht lange her, dass man Bilder in einer vernünftigen Belichtungszeit erstellen konnte und die Leute nicht 8 Stunden vor dem Apparat, also es waren ja meistens keine Leute, sondern halt Stillleben, also dass man wirklich Menschen aufnehmen konnte. Und die Idee, aha, das geht doch auch stereoskopisch, ist also sehr alt und taucht in regelmäßigen Wellen wieder auf. Seit Avatar haben wir wieder die aktuelle Welle. Mal sehen, wie lange die noch hält, muss man sagen. Es ist ja doch wieder ganz schön still geworden um die 3D-Bilder, aber es kommt sicherlich wieder. Hier sehen Sie ein Verfahren von François Villemmer, das ist nur der Vollständigkeit halber, der 3D-Skulpturen bastelt. Das ist auch eine Form von 3D-Ausgabe. Sie sehen in der Mitte dieses Stativ, da stellt er den Obersten hin. Der hat auch so eine Nackenstütze, weil er da ein paar Stunden stehen muss, auf so einer Windrose, also so einem Kompass, sodass der Skulpteur immer wusste, wo er ist. So, und dann wird über eine Lichtreflexion auf eine Leinwand jeweils das Profil gesetzt und er kann das so abmalen. Sie sehen den Herrn Willem auf der linken Seite, der im Grunde genommen den Punkt auf der Leinwand sucht und durch dieses Scherenprinzip ist das aber auch gleichzeitig ein Punkt auf seiner Skulptur. Und der malt, also es ist kein normaler Bildhauer, sondern der malt eine 3D-Skulptur nach und dann dreht sich alles so um 3 Grad und dann malt das wieder nach. Und so kratzt er im Laufe der Zeit aus seinem Block diese 3D-Skulptur raus, ist so die Vorstellung, dass so 3D-Fotografie, da kommt es auch her als Idee und eben nicht, es ist künstlerische Interpretation, sondern der Künstler, das liegt nur daran, weil wir noch keine Maschine haben, die das so genau machen kann, aber das Licht schreibt sich da selber und deswegen ist es auch so wichtig, dass das Objekt so still steht, weil es eben keinen Künstler gibt, der sagt, okay, ja, den Arm mache ich jetzt ein bisschen höher, der ist jetzt runtergesackt, sondern der zeichnet einfach nur die Umrisse nach und das macht er so Schritt für Schritt. Die Verfahren gibt es immer noch bei so einem Laserschnitt, wenn Sie aus Betonblöcke irgendwelche Skulpturen rausschneiden wollen. Das läuft auch über sich drehende Blöcke und denen dann der Laser jeweils die Umrisse rausschneidet. Sie sehen hier auch Nadar, das ist ein berühmter Fotograf, der aber hier so eine Studie macht. Der hatte gar nicht die Absicht, 3D-Skulpturen zu schaffen, aber der sagt einfach, wir fotografieren mal ein Objekt so von 12 verschiedenen Ansichten. Um auch hier wieder eine Form von, also Sie kriegen ja auch einen Eindruck vom Räumlichen. Das liegt daran, dass Sie aus dieser Bildserie sich das Objekt zusammenbauen. Heutzutage machen das Rechner. Wenn Sie diese Fotos geben, kann Ihnen der Computer ein 3D-Objekt von dem Motiv erstellen. Was aber im kleineren Bereich üblich ist heutzutage, sind 3D-Fotoapparate. Ganz einfach im Grunde, dass Sie zwei Objektive unterbringen. Und die gibt es schon seit eben den 50er Jahren, seit es dieses Stereoskop gibt, gibt es dann auch die entsprechenden Aufbauten dafür. Sie brauchen halt einfach zwei Kameras nebeneinander. Also zwei objektive Kameras gibt es seit 1849. Und inzwischen gibt es die halt also relativ preisgünstig. Müssen Sie aber aufpassen, Sie können zum Beispiel keine Hochkantaufnahmen damit machen. Es gibt auch Leute, die dann hochkant fotografieren, dann haben sie halt oben eine Hälfte und unten eine Hälfte. Das läuft aber nicht. Ihr Auge ist halt dummerweise rechts und links und nicht oben und unten, sodass sie hier einfach nur zwei Bilder fotografieren können, die nebeneinander sind. Also sowas passiert dann. Und die Frage der Wiedergabe ist eine, weil sie verdoppeln das Bild. Also Verdoppelung des Bildes heißt doppelte Ressourcen. Sie brauchen zwei Objektive. Sie brauchen entweder ein doppelt so großes Format oder halt Sie nehmen normales Format, aber haben nur die Hälfte des Bildes zur Verfügung. Also haben Sie plötzlich quadratische Bilder, so wie hier. Oder Sie nehmen es wieder rechteckig, haben aber nur noch die Hälfte der Pixel. Also irgendwas müssen Sie halt verdoppeln und wenn Sie eins verdoppeln und Sie haben nicht mehr, dann müssen Sie halt irgendwas halbieren. Das heißt, die Bilder sind in der Auflösung schlechter oder Sie können sie nicht vergrößern, weil dann die Pixelstruktur deutlich wird etc. Oder Sie haben halt tatsächlich, Sie brauchen doppelt so viel Speicher, weil Sie halt auch doppelt so viel Bildinformation unterbringen, in der gleichen Geschwindigkeit, doppelter Speicher oder Speicher, der doppelt so schnell ist, ist meistens auch doppelt so teuer. Also irgendwie ist dieses 3D, sorgt dafür, dass Sie zweifach oder dreifach hier, warum nicht zwei, wenn man dafür auch drei haben kann für das Dreifache, sehen Sie verschiedene Varianten im Kamerabereich, gerade im Kinobereich nimmt das ja zu, jetzt, dass man direkt 3D aufnimmt. Die Alternative ist, die konvertieren in 3D, was aber sehr strittig ist. Also derzeit werden ja so Blockbusters bevorzugt in 3D aufgenommen. Für den Computer ist es ganz einfach, wenn Sie ein 3D-Modell haben, dann machen Sie eine virtuelle Kamera daneben, schwupps, haben Sie ein 3D-Bild, aber für die normale Aufnahme müssen Sie auch hier wieder entsprechend zwei Speicherkarten, zwei Objektive. Und denken Sie mal, als man in den 60er Jahren damit angefangen hat, da musste man zwei Filmrollen haben, also man musste doppelt so viele Filmrollen mitschleppen und alles verdoppeln. Das ist halt 3D, die große Freude. Die Alternative, wie Sie an Ihre 3D-Bilder kommen, ist die Konvertierung. Da gibt es auf der einen Seite diese Fotokonvertierung wie Phototourism von Microsoft oder 123D Catch von Autodesk. Das funktioniert so hier, das berühmte Bild vom Markusplatz. Sie nehmen einfach alle Touristenbilder vom Markusplatz, derer Sie habhaft werden können, und schauen mal, wie die zueinander im Verhältnis stehen. Und wenn Sie genug Bildmaterial haben, können Sie auch sagen, ungefähr so sah das Original aus und dieses Foto wurde hier geschossen, das hier und das dort. Und dann haben Sie im Laufe der Zeit von jeder, also wahrscheinlich dieser Markusdom wurde aus jedem denkbaren Winkel, wenn man die ganzen Rundflüge noch mit betrachtet, so wurde der aufgenommen. Und dann müssen Sie nur noch wissen, von wo wurde das Foto gemacht. Das kriegen Sie hin über Perspektive, über Fluchtlinien, über bekannte Objekte, die Sie auf anderen Fotos haben, sodass Sie irgendwann sagen, okay, hier sehen Sie in dem mittleren Bild da von dem Fototourism, sehen Sie, wo die einzelnen Fotos geschossen wurden. Können Sie auch tracken, wo die meisten Touristen langlaufen. So. Und 123D Catch arbeitet ganz ähnlich. Das sagt Ihnen, okay, Sie gehen um ein Objekt herum, machen so viele Bilder, wie Sie hinkriegen, und wir berechnen Ihnen daraus ein 3D-Modell. Und Autodesk ist ja bekannt, das sind ja die, die auch für Film und Spiel die entsprechende Software zur Verfügung stellen. Und die Idee ist aber, Sie brauchen nicht zwei Objektive, Sie brauchen nur viele Bilder. Und alles andere berechnet dann der Computer, um zu sagen, das ist jetzt weiter vorne, das hat sich ein bisschen bewegt da hinten, das hat sich weniger bewegt, also ist das weiter vorne, das ist weiter hinten. Sie brauchen nur genug Ausgangsmaterial und können ein 3D, nicht mal ein 3D-Bild, sondern ein 3D-Objekt davon erzeugen, wo Sie auch drum rumlaufen können. Es gibt es auch natürlich bei 2D-Filmen, das ist aber viel Handarbeit. Gerade IMAX macht das zum Beispiel. Dann nehmen Sie irgendeinen Film, einen fertigen Film, und lassen dann vermutlich asiatische Renderfirmen, also die sind viel billiger in der Stunde, lassen Sie da jedes Bild umzeichnen. Das ist Harry Potter, hier ist er vorne. Das ist irgendwie Voldemort, der ist weiter hinten. Und dann sagen Sie jeweils, erzeugen Sie pro Frame noch so eine tiefen Image. Und dann sorgen Sie dafür, dass diese Bilder gegeneinander verschoben werden. Das ist entsetzlich viel Arbeit, sieht dann auch wirklich so aus wie so ein Schattentheater, wo Sie so verschiedene Flächen bewegen, weil Sie natürlich Harry Potter dann meistens nicht auch noch intern umstrukturieren. Aber das Auge ist in 3D auch nicht so besonders gut, sodass Sie sich damit täuschen können. Das ist passiert jetzt, wenn Sie einen Film haben, den Sie dann nachträglich wieder in 3D konvertieren. Das können, so wie Sie jeden Film kolorieren können, also Sie können ja auch farbig anmalen, was ja sehr früh schon gemacht wurde, können Sie auch jeden Film in 3D konvertieren. Und es gibt Geräte, die machen das on the fly, also diese Virtual FX Converter, den können Sie zwischen Fernsehantenne, Receiver und Fernseher koppeln und der sorgt dafür, dass das Signal on the fly in 3D umgewandelt wird. Mit zum Teil entsetzlichen Resultaten, weil es zum Teil auch nicht weiß, ist das vorne oder hinten, und also Zuschauer berichten von hässlichen Umschlageffekten, dass es dann plötzlich aussieht, als sei alles hintereinander gestaffelt. Aber zum Teil auch mit verblüffend guten Resultaten, dass das überhaupt in Echtzeit möglich ist. Also das ist eine Variante wieder, wir sind ja noch bei Eingabe. Wie kriegen Sie 3D-Daten in Ihren Mediengerät rein oder in Ihren Computer? Automatisch, halbautomatisch, mit Markierung, ohne Markierung. Eine andere Variante, die man braucht, ist Match Moving. Das ist im Visual Effects Bereich enorm wichtig. Nehmen wir an, wir wollen vor diesem Gebäude jetzt noch einen Roboter montieren, der da rumläuft. Oder ein Dinosaurier. Dinosaurier, damit fing ja alles an. Oder ein Terminator, damit fing es ja eigentlich an. So, die wollen aber eine Kamerabewegung haben und nicht nur den statisch davor setzen, sondern sie möchten gerne einen Schwenk haben vor diesem Bild oder vielleicht auch eine Bewegung. Und jetzt soll da ein 3D-Bild reingerechnet werden. Das ist gar nicht so einfach, weil Sie das 3D-Bild kriegen Sie aus dem Rechner. Das heißt, es wird aus einer bestimmten Perspektive aufgenommen. Jetzt müssen Sie dafür sorgen, dass die Kamera im Rechner sich genauso bewegt, also sozusagen Ihr Bild wird von oben links bis unten rechts aufgenommen, wie die Kamera außen. Was Sie hier machen, sind sogenannte Match-Moving-Programme, die rekonstruieren die Kamerabewegung im Raum. Und zwar auch hier wieder, indem Sie jeden Frame vergleichen und sagen, okay, das ist so ein wichtiges Merkmal, das hat sich jetzt ein bisschen nach links bewegt, beim Schwenk zum Beispiel. Oder hier sehe ich plötzlich Dinge, das dreht sich auf so einer, Sie müssen auch sagen, hier ist die Grundfläche, das dreht sich auf der Grundfläche, da haben Sie eine Drehung der Kamera drin. So, und wenn Sie das alles berechnen lassen, dann kriegen Sie wieder so ein 3D-Objekt, eine Rekonstruktion, und Sie kriegen eine Kamerabewegung. Und die senden Sie in Ihr 3D-Programm aus und wie es dann da drauf und wie es dann aussieht. Sie haben zwei Schichten Film, einmal den Originalfilm, wie dieses Schloss. Dann haben Sie aus dem Computer generiert die 3D-Sichten, die legen Sie übereinander und dann sieht es so aus, als hätten Sie den Dinosaurier mit der gleichen Kamera gefilmt wie Ihr Hintergrund. Und so arbeiten Visual Effects heute sehr virtuos, das ist auch sehr viel Arbeit, aber im Grunde genommen haben Sie jede Menge Match-Moving drin, wenn Sie bewegte Kameras haben. Auch hier kriegen Sie wieder 3D-Informationen, diesmal aus einer Kamerabewegung, im Gegensatz zu diesem hier, da kriegen Sie aus vielen Fotos 3D-Informationen über das Objekt. Es geht aber immer darum, zusätzlich zu den XY-Koordinaten, jedes Pixel hat ja auf der Fläche eine XY-Koordinate, noch eine Z-Koordinate im Raum zu errechnen. Und wenn Sie die haben, können Sie einiges damit machen. Nächste Variante wäre Motion Capturing. Hier sehen Sie mal Motion Capture von der Hand, funktioniert sehr ähnlich, nur haben Sie beim Match Moving haben Sie ein statisches Hintergrundobjekt und die Fahrradfahrerin müssen Sie, die da im Vordergrund ist, die müssen Sie ausschließen, weil die Ihnen Ihre ganzen Daten verunstaltet. Weil Sie ja nicht wissen, bewege ich mich oder bewegt die sich oder bewegen wir uns beide. Beim Match Moving brauchen Sie statische Objekte, beim Motion Capture ist genau umgekehrt. Da bewegen sich die Objekte und Sie rekonstruieren die Bewegung des Objekts. Das Verfahren ist aber ganz ähnlich. Sie nehmen wieder einige Punkte und gucken, wie bewegen die sich von Frame zu Frame. Das kann eine Hand sein, das kann ein Gesicht sein, das kann ein Körper sein. Und wenn Sie die Bewegung haben im Raum des Körpers oder der Hand, des Gesichts, können Sie das übertragen auf eine 3D-Figur. Also so können Sie dann diese Roboter wirklich laufen lassen oder tanzen lassen. Und wenn Sie können das auch kombinieren, Sie haben per Motion Capture eine Figur aufgenommen, also Sie haben einen Menschen aufgenommen, haben seine Bewegung, übertragen das auf eine Figur und filmen das virtuell ab mit einer Kamera, die Sie an eine echte Kamera anpassen. Und schwupps, haben Sie einen tanzenden Roboter vor dem Schloss, was gerade im Schwenk läuft. Klingt vielleicht etwas abstrakt, aber wenn Sie das interessiert, gibt es jede Menge Filmmaterial dazu, das ich Ihnen aus Zeitgründen jetzt nicht zeige, aber ich denke, Sie haben vielleicht so eine ungefähre Vorstellung, wie das funktioniert. Wie kriegt man noch Daten rein? Was François Willem gemacht hat, läuft inzwischen automatisch, halbautomatisch über 3D-Scanner. Gibt es im Wesentlichen zwei Varianten, den Contact und den Non-Contact-Type. Der Contact-Type ist wie bei Willem, also Sie haben einen Punkt und dieser Fühlsensor weiß, wo er im Raum ist, über Gyroskope und Beschleunigungssensoren. Und immer wenn Sie auf die Taste drücken, weiß er, an dieser Stelle ist also ein wichtiger Punkt. Und jetzt müssen Sie sich an diesem Objekt entlang tasten, das ist dann sehr präzise. Aber Sie müssen halt immer dieses Objekt berühren. Und danach haben Sie ganz viele Punkte, die Sie dann verbinden können, so malen nach Zahlen, so nach, ne, Sie eins, verbinde eins mit zwei, mit drei, mit vier, und dann haben Sie Ihr Objekt. Die moderneren Varianten sind Non-Contact-Types, das kann über Sound gehen, also über Ultraschall meistens, über Magnetfelder oder über Laser. Und dann haben Sie Ihr Objekt wieder auf so einem rotierenden, so wie so einer Töpferscheibe, das rotiert dann vor Ihrem Scanner entlang und der scannt immer so hin und her und weiß dann, was ist wie weit von mir weg durch Reflexion. Und dadurch haben Sie wieder Profil, also eigentlich Reliefaufnahmen von sich drehenden Objekten, die Sie dann wieder zusammensetzen. Wo das zum Beispiel verwendet wird, ist bei Körperscannern in Modegeschäften. Also da müssen Sie sich ausziehen, stellen sich in diesen Scanner rein und der berechnet dann genau Ihren Körper und dann schneidert Ihnen das System nebenan gleichzeitig noch den Maßanzug oder das Maßkostüm und nach einer Stunde haben Sie dann einen maßgeschneiderten Anzug aus der Maschine. Also das ist so eine Variante, wie es kommerziell verwendet wird. Ansonsten gibt es ja die Körperscanner an Flughäfen, die auch so arbeiten und die sind ja hoch umstritten, wer dann welche Teile sehen darf. Aber das sind solche Anwendungen und ansonsten in der Industrie können Sie das benutzen, um einfach, Sie haben ein Objekt und das möchten Sie kopieren, dann scannen Sie es erstmal ein und können es dann später in 3D wieder ausdrucken. Also 3D-Druck komme ich, wenn ich es schaffe, noch im Ausgabeteil. Aber diese Replikatoren haben wir inzwischen, wir haben auch oben bei uns im iLab welche stehen, also wenn Sie das interessiert, wir haben 3D-Scanner, wir haben 3D-Drucker. Wir haben nur noch nicht den Workflow, das von dem einen ins andere funktioniert, aber grundsätzlich die Technik ist inzwischen auch so im Consumer-Bereich angekommen. Nur die Anwendungen sind nicht so ganz klar, was man eigentlich damit machen soll. Kommt vielleicht noch. So, ganz groß die Kinect, die ja jetzt seit anderthalb Jahren auf dem Markt ist. You are the controller ist so der Spruch gewesen. Die Idee, dass man eben nicht mehr irgendwas in der Hand halten muss, um das, die Anwendung zu steuern, meistens ja Spiele, aber nicht nur. Sie funktioniert, indem Sie zwei Kameras haben, eine RGB, ganz normal, das ist der Stuhl unten rechts, und eine Tiefenkamera, die Infrarotstrahlen in den Raum schickt, so viele Punkte, und daraus berechnet, in einer viel schlechteren Auflösung als die RGB-Kamera, aber durchaus vernünftig, und sie berechnet einfach von jedem Punkt im Raum, wie weit ist der von mir entfernt. Also das, was man mühsam irgendwie mit Handscannern hinkriegt, das macht die in Echtzeit, 30 Frames pro Sekunde. Das ist das eine, was sie an Daten zurückbringt, nämlich eine Tiefeninformation, und dann weiß sie sofort, wo ist welche Hand, wie weit ist die im Raum oder wie nah ist sie an mir dran, wo ist die Figur im Raum oder was bewegt sich. Und gleichzeitig erkennt sie noch Humanoide, also Menschen mit einem Kopf, zwei Armen, zwei Beinen, und berechnet ein Skelett. Also wie ist irgendwo, wo ist der Oberarm, Unterarm, Hals, Körper, Hüfte und die Beine. Wie sind die im Raum? Dann können Sie solche Gesten einfach sagen. Also der rechte Arm muss über dem linken sein und dann passiert was. Oder beide Arme müssen in der Luft sein und die Beine auch noch in der Luft sein. Dann springen Sie richtig und dann lösen Sie was aus. Sie können also nicht mehr wie bei der Wii noch betrügen und Tennis aus dem Handgelenk spielen. Sie müssen dann wirklich den ganzen Arm schwingen, weil er einfach sagen kann, der rechte Arm muss mindestens von hier in einer Sekunde oder in einer Zehntelsekunde von hier bis da unten sein, sonst mache ich nicht mit. Und jetzt können Sie plötzlich Anwendungen schreiben, die von Ihnen wirklich sportliche Betätigung verlangen, weil die Kinect weiß ungefähr, aber doch hinreichend genau, wie Sie im Raum stehen. Das geht auch mit zwei Personen, also bis zwei Personen kann die gleichzeitig auflösen. Aber auch hier stellt sich die Frage, okay, jetzt haben wir so ein tolles System, was machen wir damit? Also richtig viele gute Spiele gibt es nicht. Großer Hit sind Sportspiele, Tanzspiele, Fitnessspiele, die ja kaum noch Spiele sind, einfach so ihr Workout mit der Kinect, die ihnen halt irgendwie immer sagt, super, machst du das weiter so, noch 5 Minuten. Das kann die alles machen, also ihr Hometrainer. Dafür funktioniert das ganz gut. Es gibt eine Menge Anwendungen, aber das ist alles noch so ein bisschen experimentell. Ist aber insofern sehr spannend, dass sie für 150 Euro einen 3D-Scanner bekommen mit zusätzlicher noch Körpererkennung, was bis vor wenigen Jahren noch also eher so im fünfstelligen Bereich gelegen hat, also über 15.000 war kein Problem. Sie können damit mit so einer Kinect auch das machen, was 123D Catch macht. Sie filmen einfach 5 Bilder von 5 Seiten aus und dann haben Sie ein 3D-Modell. Oder Sie können Motion Tracking damit machen. Also wir haben auch einen Motion Tracker bei uns im Studio für mehrere tausend Euro. Die Kinect kann in vielen Fällen ganz ähnliche Resultate erzielen, gerade was für Spiele. Für Spiele brauchen Sie ja keine hochauflösenden Bewegungen. Bei Filmen ist das was anderes. Bei Spielen, die sind ja die Figuren meistens sehr klein. Das kann Ihnen eine Kinect heutzutage problemlos liefern. Und das alles im Wohnzimmer. Und Sie brauchen kein Studio und irgendwie mindestens 15 Quadratmeter Aufbaufläche und so. Das ist sehr faszinierend, was da sich in wenigen Jahren getan hat. Und die Entwicklung ist ja noch nicht abgeschlossen. Es fängt ja an, also die nächste Generation wird feiner aufgelöst werden und vielleicht auch die Finger mitnehmen. Und da ist ja noch, oder das Gesicht auch, da ist ja noch einiges zu holen. Dagegen wirkt alt inzwischen, aber seinerzeit eben genauso revolutionär, die Wii-Mode oder die 3D-Sensoren. Also es fing in der Wii-Mode an. Was sie haben, ist ein Beschleunigungssensor, der ihnen, das Bild ist so ein bisschen bisschen irreführend, die Kinect, die Wii-Mode kann erstmal nur in 2 Achsen sehen und das ist im Grunde genommen wie mit den Haarzellen im Ohr. Sie haben da kleine Sensoren in diesem Chip drin und wenn die ausgelenkt werden, geben die elektrische Impulse ab und sagen, ich werde gerade beschleunigt in X-Achse oder in Z-Achse. Y-Achse konnten die in der Regel nicht. Also sehen hier, die Pfeile sehen Sie auf dem Sensor XY und Z wäre in dem Fall oben. Aber hier sehen Sie auch einen 3-Achsen-Beschleunigungssensor. Und was Sie dann noch zusätzlich können, also die Wii, wenn Sie dieses Wii Plus unten anschließen, ist Rotation über Gyroskop. Und damit weiß die Wii Mode, wo sie im Raum ist und in welcher Drehung sie im Raum steht. Sie kennt genau ihre Position im Raum, kann man sagen. Und wenn Sie einmal sagen, hier ist oben links, klick, und dann weiß sie immerfort, oder sie könnte es wissen, wie sie im Raum bewegt wird. Und das wird zur Spielsteuerung eingesetzt. Es ist gerade durch die Plus auch sehr präzise. Also damit können Sie schon ziemlich feinmotorische Spiele aufbauen, im Gegensatz zur Kinect, die halt ziemlich viele Toleranzen hat. Inzwischen wird das verbaut. Auch in jedem Smartphone haben Sie zumindest ein Gyroskop drin. Das weiß, da können Sie auch so Spiele machen, wo Sie irgendwie so eine Murmel bewegen oder wo Sie Auto fahren und das dann auslenken. Gibt es alle möglichen Anwendungen, die einfach davon ausgehen, Sie wissen, wo Sie räumlich stehen und durch GPS wissen sie auch, wo sie im geografischen Raum stehen. Also nicht nur, ich bewege mich gerade hierhin, sondern ich stehe hier am Geschwister-Scholl-Platz 3 und gucke nach links oder habe irgendwie das Phone geneigt. Also damit kann man einige Anwendungen schon anbieten, die sicherlich in den nächsten Jahren zunehmen werden. Einige zeige ich Ihnen dann im zweiten Teil der Vorlesung. Andere Varianten sind Entfernungsmessungen, also klassisch über Infrarot oder Ultraschall, dass so Parkhilfen, nicht, wenn es dann plötzlich piep, piep, piep macht, weil sie dem anderen Auto zu nahe kommen, oder Türsensoren oder Licht, so sie gehen irgendwo hin, plötzlich geht das Licht an oder die Tür geht auf, das sind alles solche Dinge, die messen Entfernungen auf eine bestimmte Fläche und wenn da plötzlich jemand reintritt, dann wird diese Entfernung kleiner und dann geht es schon los. Das ist eher dann interessant, wenn Sie an das Objekt selber nicht rankommen. Also Sie können halt nicht jedem Kunden im Kaufhaus bitten, dass er also einen eingeschalteten Sensor einträgt, der dann immer funkt, ich bin jetzt hier, sondern es ist einfacher, einfach die Umwelt zu erfassen. Die Kinect läuft ja auch so halt mit sehr viel Infrarot. Es gibt die Möglichkeit, 3D-Daten in den Rechner zu bekommen über Eingabegeräte wie eine 3D-Maus, die sich von einer normalen Maus dadurch unterscheidet, dass sie nicht nur links und rechts haben, vorne, hinten. Also eine normale Maus kann 2D, eine 3D-Maus können Sie immer noch ziehen, dann wird es irgendwie 3D. Oben rechts sehen Sie dann auch mal so eine selbstgefertigte Variante mit zwei zusätzlichen Rädchen. Und wenn Sie diese, Sie können halt diesen Ring im Raum bewegen und je nachdem, wie Sie ihn bewegen, rollt halt sich so eine Achse ab und dann wissen Sie, das Ding ist nicht nur hier rechts und links, sondern es ist auch noch in der Entfernung nach oben und unten. Und die 3D-Maus, was die zusätzlich noch hat, ist also neben Pan, also Sie können sich in jede Richtung bewegen, können Sie auch in jede Richtung rotieren. Also Sie können nach vorne kippen, nach links kippen und Sie können auch noch links und rechts, um jede der Raumachsen können Sie rotieren. Also Tilt, Spin und Roll. Und dann haben Sie Left, Right, Up, Down, Forward, Backward. Also alle drei Achsen, und das mehr brauchen Sie ja nicht für den Raum. Sie brauchen drei Achsen, in die Sie sich bewegen und drei Achsen, um die Sie rotieren. Und damit können Sie jegliche Position eines starren Körpers im Raum angeben. Sie brauchen drei Positionen und drei Rotationen. So, und das funktioniert über eine 3D-Maus, die halt auch bei 3D-Anwendungen eingesetzt wird. Oder bei der 3D-Modellierung wird die zum Beispiel eingesetzt, auch wenn man üblicherweise auf Tastatur und häufig auch Zeichentablett zurückgreift. Das ist so die klassische Variante, wie Sie 3D-Daten in Ihren Rechner bekommen. Sie geben sie mit der Hand ein. So wie man das auch mit Bildern macht, Sie können sie abfotografieren oder scannen oder Sie müssen sie eingeben, die Bilder, also zeichnen mit der Maus oder mit was auch immer, im Zeichentablett zum Beispiel. Und viel 3D-Grafik wird halt von Hand eingegeben und dann vielleicht mit gescannten Bildern texturiert, dass es schöner aussieht. Und dieses 3D-Scannen, das nimmt in den letzten Jahren ein bisschen zu, weil es auch billiger geworden ist, also dass Sie den ganzen Charakter einscannen und dann können Sie sich einscannen und animieren und in ein Computerspiel einbauen. Darauf warte ich ja noch, also dass man das macht, dass man sich sofort im Wohnzimmer, dann drehen Sie sich bitte einmal und schwupps hat man sich selber als animierten Charakter in seinem Lieblingsspiel. Und dann können Sie sich selber wahrscheinlich auch noch modden und hier noch ein bisschen muskulöser. Und dann, das gibt es auch schon, das gibt es inzwischen schon mit Filmen. Also Sie können eine Videoaufnahme nehmen, das ist nicht 3D, obwohl das ist eine Rekonstruktion von 3D. Sie nehmen eine Videoaufnahme und sagen, bitte ein bisschen größer und den Bauch ein bisschen flacher und dafür die Schultern ein bisschen breiter und das rechnet der in Echtzeit um. Und macht aus jedem irgendwie einen Bodybuilder oder umgekehrt, ohne dass man das als Zuschauer sieht. Also da gibt es faszinierende Anwendungen im Bereich der Bildbearbeitung, die natürlich auch auf so eine Rekonstruktion von dreidimensionalen Objekten basieren. Und das wird, denke ich mal, auch in ein paar Jahren gibt es das im Spielebereich. Und ich sage ja, das ist, also 3D hat schon eine hohe Zukunft, so ein bisschen muss man sich da auskennen.
Die EA hat das schon für die Sportspiele.
Bitte? Ja, für Gesichter gibt es das, aber ich hätte halt gern so die ganze Physiologie, dass man die abbildet, da muss man sich halt eins kennen. Nee, diese Idee, dass man so bestimmte Texturen gibt, das gibt es schon länger, aber dass man wirklich sagt, oder lauf mal und dann nimmt man den Walk-Cycle der Person, die halt da gelaufen ist, oder jetzt schlag mal zu. Und da sehe ich einiges an Customization im Spielebereich auf uns zukommen. So, und die üblichen 3D-Eingabegeräte sind halt spezielle Tastaturen und dieses Zeichentablett, was aber im Grunde genommen, da ist was 2D und Sie stellen immer ein, okay, der nächste Druck bezieht sich auf die Z-Achse und das geht auf die X-Achse. Das basiert darauf, dass Sie halt mit zwei Händen dann recht flott arbeiten können. Aber im Grunde genommen ist das nicht angemessen. Also 3D, Objekte oder 3D-Programme brauchen eigentlich auch eigenständige 3D-Verarbeitung. Und vielleicht so eine Kinect der dritten Generation, da können Sie halt wirklich 3D auch malen. Also so ähnlich wie Sie als Bildhauer arbeiten würden, würden Sie halt dann einfach mit so einem Griffel im Raum umfahren, weil der ja immer weiß, wo Sie gerade sind im Raum. Und dann können Sie das so freischaben. Es gibt so Programme, sogenannte Sculpting-Programme, damit können Sie wirklich so, als hätten Sie virtuellen Ton, das matschen Sie jetzt mit der Maus, aber warum nicht in 3D? Also da ist bestimmt noch einiges auch an Produktideen, die noch nicht reif sind, weil die Geräte noch nicht gut genug sind, derzeit in Bearbeitung, aber auch bestimmt gibt es noch die eine oder andere Idee, die es eben noch nicht gibt. So, dann die nächste Frage. Also jetzt haben wir die Daten drin im Rechner. Jetzt die Frage, wie speichern wir die? Oder nicht nur im Rechner, sondern überhaupt im Medium. Wie speichern wir sie? Das Klassische ist das Side-by-Side-Verfahren. Also Sie halbieren Ihr Format und sagen, also der hat was fürs linke Auge, der hat was fürs rechte Auge. Ist so eine Variante. Nachteile waren diskutiert. Ihr Format ist plötzlich nicht mehr kompatibel, also mit Fotoalben oder mit anderen Sichtergeräten, mit Dia-Geräten, weil das ja alles irgendwie zur Hälfte ist. Oder es ist, auf der einen Seite ist es breiter, aber jedes einzelne Bild ist dann wieder flacher. Und da brauchen Sie dann spezielle Geräte wie dieses Stereoskop. Sie verschwenden auch sehr viel Platz. Deswegen hat man recht bald die Variante gefunden über das sogenannte Anaglyphenverfahren, auch rot-grün oder auch blau-gelb, je nachdem, welche Farbkombination Sie nehmen. Hier ist dann eher Cyan und Rot. Komplementärfarben sollen es sein. Und für jedes Auge die Informationen werden entsprechend abgelegt und übereinander gelegt, und dann brauchen Sie die entsprechenden Brillen, die dann jeweils die rote Filter das Rote raus und die grüne das Grüne, und Sie sehen jeweils das andere. Das funktioniert interessanterweise auch mit Buntbildern. Also dieses Bild ist gar nicht schwarz-weiß oder monochrom, sondern es ist dann auch farbig, aber Sie verlieren einiges an Farben. Also der Farbreichtum nimmt ab. Das ist der Preis, den Sie hier bezahlen dafür, dass Sie zumindest keine Formateinbuße haben. Das kennen Sie, der große Vorteil ist auch, man kann es drucken. Also die 3D-Beilage des Nordbayerischen Kuriers, die arbeiten damit. Sie brauchen gar kein spezielles Wiedergabegerät, Sie brauchen halt diese Brillen, die Sie dann immer beilegen müssen, aber Sie brauchen keine silberbeschichteten Leinwände, die das polarisierte Licht irgendwie wiedergeben, wie beim normalen Verfahren, was man in Kinos hat. Komme ich noch zu. So Stereogramme war mal bekannt, so hat so eine Spielerei, da müssen Sie Ihre Augen, das ist genau das, Sie müssen die Augen irgendwie nicht mehr auf die Leinwand fokussieren, sondern auf einen Bereich dahinter oder davor. Es gibt Menschen, die können das sofort, manche müssen ein bisschen üben und Sie sehen dann sowas. Also im Grunde genommen sehen Sie diese Tiefeninformationen, Sie haben überhaupt keine Textur mehr, auch überhaupt keine Beleuchtung mehr, und Sie sehen das, was die Kinect erzeugt in besserer Auflösung. Sie sehen nur diese Tiefenbilder, kann man sagen, und es kommt dann aus dieser Textur, kommt dann dieser Knoten irgendwie raus. Das können Sie ja mal mit der Folie sich anschauen. Es funktioniert, wenn man mit der Nase dran geht und dann so lange weggeht, aber die Augen auf der Schärfe beihält, wie man sie vorher hatte, und dann legt sich das irgendwann übereinander, und wenn Sie in der richtigen Entfernung sind, haben Sie diesen Effekt da draus. Genau, das ist Magic Eye. Das war in den 90ern, war das ja mal so ein großer Erfolg, Magic Eye. Und das nennt man Stereogramme oder auch Single Image Random Dot Stereogramm, weil es gibt keine, der Hintergrund ist ziemlich willkürlich gewählt. Also das ist eine Frage das ist eine Möglichkeit, das ist so eine Mischung aus Speicherung und Wiedergabe. Und was Sie interessiert nicht, aber was, denke ich, kommerziell wichtig ist, wie speichert man es auf Blu-rays ab zum Beispiel? Da interessiert Sie vielleicht, dass es eine MPEG-4-Erweiterung, den sogenannten Multi-View-Coding gibt, der dafür gedacht ist, unterschiedliche Kameraperspektiven abzuspeichern. Also nicht nur zwei, sondern ganz viele, wie man will. Das war mal der Traum, dass man halt dem geneigten Zuschauer also aus mehreren Kameraperspektiven eine Szene präsentiert, in der er dann interaktiv umschaltet. Ist mir keine einzige DVD bekannt, die das macht. Und ich hatte mal eine, die hat tatsächlich so einen alternativen Schnitt mitgeliefert, aber das konnte mein Player da nicht abspielen, weil das keiner implementiert. Das ist so eine Spielerei. Das gab es schon bei DVDs, aber jetzt ist man sozusagen mit MP4, also da wird es jetzt ernsthaft. Da hat man eben auch an 3D-Displays gedacht. Und Sie können, die Frage ist, Sie können natürlich ganz simpel 3D abspeichern, Sie speichern einfach 2x2D ab. Das kann man machen. Aber die Idee in der Kompression ist ja immer, dass Sie mehr sparen, als einfach nur das rohe Signal rauszugeben, und dass Sie diese beiden Camera Views gegeneinander verrechnen, ist zum Beispiel so eine Variante. Ich glaube aber, das Multi-View-Coding ist noch ganz klassisch. Also Sie kodieren, Sie sehen aber hier, Kamera 1 hat ein iframe, nicht iframe, und dann gibt es diese B-Frames dazwischen, also bidirectional frames. So, und das iframe der Kamera 1 ist dann aber vielleicht zu Kamera 2 ein B-Frame, zu Kamera 3 ein P-Frame. Also Sie kodieren hier nach links und rechts und nach oben und unten, und damit nutzen Sie dann die verschieden, also zum Beispiel die Eigenart aus, dass das linke und das rechte Auge so unterschiedlich ist, das Bild nicht. Man könnte auch sagen, da hat sich ein Block nur um wenige Pixel nach links verschoben. Dafür ist ja MPEG geradezu ideal geeignet. Ein bisschen verschoben, und diese Drehung, das machen wir über die Differenzbilder wieder raus. Und so müssen Sie einmal den Datenstrom voll aufnehmen, und darunter können Sie dann immer aus dem Hauptdatenstrom die anderen Referenzen berechnen. Also so stellt man sich das vor, das ist so eine Variante, mit der das arbeiten kann, aber Sie brauchen entsprechend Abspielgeräte, die das hinkriegen. Nur sparen Sie sich damit natürlich eine Menge Informationen, wenn Sie nur einmal das fürs linke Auge aufzeichnen und das rechte dann als Differenz. Ähnlich wie beim Audio auch, Sie nehmen das fürs linke Ohr die Audioinformationen und die rechten nehmen Sie einfach die Differenz, weil auch da bei Stereo ist der Unterschied ja meistens nur marginal. Das Drama ist, es gibt so viele Dateiformate, wie es Programme gibt, und die sind dann zum Teil kompatibel, zum größten Teil nicht. Also nur, wenn sie auch vom gleichen Hersteller kommen. Also hier sehen Sie mal einen kleinen Ausschnitt. Und da muss man immer darauf achten, in welchem Format speichere ich ab. Wenn möglich, in einem offenen, damit Sie auch in 2 Jahren noch, wenn Sie vielleicht auch das Programm wechseln, Ihre alten Daten lesen können. Also an sowas sieht man auch, dass das Ganze noch sehr am Anfang ist. Es gibt kaum Standardisierung in dem Bereich, und jeder Hersteller meint auch, mein Programm ist so gut und das ist auch sowas ganz Besonderes, das kann man unmöglich in einem anderen Format abbilden. Und außerdem, wie sähen das aus, wenn ich in dem Format der Konkurrenz speichern würde? Weil halt jeder so ein Format, das heißt dann auch nicht 3D, sondern Maya 3D oder 3D Studio. Und dann ist es komisch, wenn ich ein anderes Programm schreibe, aber in 3D Studio Max Format abspeichere. Es gibt natürlich Standardisierungsbemühungen, aber es gibt eben auch noch jede Menge Eigenbrötler, die dann auch speziell Daten abspeichern, die anderen dann nicht lesen können. Und es gibt Importer, und das ist dieser ganze Aufwand. Da müssen Sie sich dann gut mit Ihren Technikern stellen, die das eine vielleicht ins andere konvertieren können. So, der große Bereich der Anwendungen, da will ich Ihnen ein paar zeigen. Das ist so ein von der NASA mal so ein Head-Mounted Display. So hat man sich das mal vorgestellt. Sie haben vorne diesen riesigen Flachbildschirm und hinten noch das Gegengewicht. Dann tragen Sie so ungefähr 18 Kilo auf dem Kopf, um Virtual Reality zu haben. Und so toll, wie das hier aussieht, war es natürlich nie. Aber das ist so ein Werbebild mit Cyberglaves, also so Handschuhen, wahrscheinlich auch mit Sensorfeedback. Sensorfeedback kennen Sie von Controllern aus Spielen, wenn die dann so ein bisschen vibrieren. Das ist so das Beste, was man kriegt. Man hofft aber natürlich, mit diesen ganzen Geräten sie in den virtuellen Raum zu ziehen. Was man damit macht, also jetzt eher ernsthafter, das sind solche Moleküle, 3D. Also Chemiker arbeiten damit. Das läuft entweder über dieses Stereoskopformat oder über spezielle Brillen. Hier hat man es halt mal doppelt rausgerendert. Und das sind genau fürs linke und fürs rechte Auge. Und wenn Sie die übereinander legen, haben Sie ein 3D-Bild von den Molekülen. Das ist für Biologen, aber auch Kristallographen ist das sehr wichtig, weil ganz viel geht in der Optimierung darum, dass sie ein Molekül kleiner falten können, zum Beispiel. Oder dass sie rauskriegen, wie hat dieses Molekül, vielleicht von irgendeinem Arzneimittel, wie ist das gefaltet, dass wir es synthetisieren können. Nicht, dass ich was davon verstehen würde, aber ich habe mir sagen lassen, dass die Art der Winkel, wie die Moleküle dann oder die Atome aneinander stehen, also alles Mögliche bedeuten, und es ist sehr wichtig für den Chemiker, also gerade für diesen oder Molekularbiologen, dass sie eine räumliche Vorstellung von dem Objekt bekommen, und da ist dann solche Unterstützung wirklich auch forschungsfördernd. Und dann gibt es die 4D-Visualisierung in der Pränataldiagnostik, 4D, weil sich auch was bewegt. Auch da heißt es, also das ist nur zur Beruhigung der Eltern, das hat überhaupt keinen diagnostischen Mehrwert im Vergleich zum klassischen Ultraschall, hat aber eine viel höhere Ultraschallbelastung. Also weil sie ähnlich hier, also sie bestrahlen halt das Kind von vielen Seiten, und daraus rechnet der Computer dann in Echtzeit ein 3D-Bild mit Bewegung. Also wenn sich dann was bewegt, und dann gibt es immer ein A's und O's unter den Eltern, aber da ja die ganze Ultraschalldiagnostik also nicht übertrieben eingesetzt werden soll, gerade diese Doppler-Diagnostik, wo sie dann die Belastung ist einfach viel höher, dafür kriegen sie halt auch Bewegung mit raus. Ist das die Frage, ob jetzt der visuelle Mehrwert diagnostischen Nutzen irgendwie aufwiegt. Aber es ist eine Anwendung, die auch irgendwie bekannt ist, gerade wenn man Kinder hat. wenn es dann angeboten wird, wird von der Kasse nicht bezahlt meistens, kriegen aber dafür ein schönes Bild mit nach Hause und dann kann man vergleichen nach der Geburt und vor der Geburt, wie das aussieht. Riesenbereich 3D-Grafik, also der ist jetzt so groß, dass ich ihn jetzt nicht mehr entfalte. Es fängt an, vielleicht ist, um es Ihnen historisch mitzugeben, William Vetter, der eigentlich Ingenieur bei Boeing war und die Aufgabe hatte, ein neues Flugzeug, einen Innenraum zu gestalten, dass die Leute halt, wie sitzen Sie kennen das vielleicht bei Flugzeugen, da ist ja jeder Zentimeter ist ja da entscheidend, also dass die Leute nebeneinander sitzen können, damit auch genügend Platz haben für die Beine und auch die Piloten müssen sich irgendwie ausbreiten können. Und der kam auf die Idee zu sagen, wir machen da, also es war in, Ende der 50er Jahre hat er das gemacht, wir machen das mal mit 3D-Grafik, also mit dieser neuen Plotter-Grafik. Und da ist er, im Grunde genommen wäre er auch als Vater der Computerkunst durchgegangen, aber da er sich nicht als Künstler, sondern als Ingenieur begriff, ist er einer der Väter der 3D-Graphics und verweist jetzt eher auf die Computer-Aided Design und nicht so sehr auf die Computerkunst, die ich ja in dieser Vorlesung gar nicht behandle. Also das ist so William Vetter, wie man ihn heute dann treffen würde. Also die Gestaltung von Motoren oder von irgendwelchen auch Häusern, Teilen am Computer und jetzt gar nicht so, dass man sie in irgendeinem Film rendert, sondern die kann man dann produzieren. Die gibt man in irgendeine CNC-Maschine und die stellt das dann her oder eine andere Maschine, die druckt dann die Leiterplatten etc. aus. Also es ist durchaus möglich, dass also das wird zum Beispiel beim Autobau wird das eingesetzt und es gab mal so die Zeiten, da erkannte man das neue Automodell einfach, da erkannte man die Generation der CAD-Software. Die konnte dann irgendwelche speziellen Kurven abbilden und schwupps wurden die Autos irgendwie kurvenförmiger, einfach weil man die besser modellieren konnte. Also das ist eine ganz robuste Anwendung, die jetzt für weder künstlerisch ist noch irgendwie medial bedeutsam, aber ich glaube doch ein Großteil der Computergrafik-Anwendung ausmacht. Wo wir es in der Medienwissenschaft natürlich intensiver zur Kenntnis nehmen, ist so 3D-Graphic, also 3D-Computergrafik im Film. Oben sehen Sie auch so das erste Future Worlds von 76, wo zum ersten Mal so ein menschliches Gesicht, also ich meine, Future World ist ja so ein Vergnügungspark, in dem solche Droiden rumlaufen, die natürlich dann sofort irgendwie durchdrehen. Und hier sieht man mal, wie so ein Mensch vom Computerprinzip gescannt wird. Das war technisch alles nicht möglich, aber man hat es halt in dem Film so dargestellt und das war so das erste Mal, dass Computergrafik im Film vorkommt. 77 dann Star Wars, die ganz intensiv Computergrafik einsetzen. Aus heutiger Sicht wirkt das ja also verblüffend. Also einerseits ein Science-Fiction-Film, auf der anderen Seite haben die Computergrafik wie aus den 70ern, muss man sagen. Tron von 1982, die das sehr weit gebracht haben, aber der Film war so kitschig, dass er floppte, also kommerziell nicht sehr erfolgreich war und die Computergrafik auch für ein Jahrzehnt, also es war so ein No-Go in der Filmbranche, weil alle meinen, sie würden aussehen wie Tron. 85 Young Sherlock Holmes bringt zum ersten Mal 3D-Grafik mit so gemischter Footage und es geht los, James Cameron schon mal, muss man sagen, also der ist da wirklich wegweisend. Was Visual Effects angeht, Abyss wird Ihnen vielleicht bekannt sein, so diese Wasserwesen und dann Terminator 2 von 91, vielleicht noch ein wichtiger Film, Toy Story, der habe ich jetzt kein Bild, von 95, der erste komplette abendfüllende Spielfilm, der rein am Computer, also rein mit Computergrafik entstanden ist. Final Fantasy, es war dann nochmal so ein Sprung, was die Detailreichtum und die Texturen anging und Avatar 2009 löst dann den aktuellen 3D-Boom aus, aber es ist natürlich längst nicht der erste in der Geschichte gewesen. Und ein anderer Bereich, der sehr stark 3D verarbeitet ist, sind die Computerspiele, die im Wesentlichen dafür verantwortlich sind, dass die PCs und auch die Konsolen so mächtige Grafikkarten haben, weil die nicht genug kriegen können. Das fängt nicht mit Battlezone an, das fängt schon in den 70ern an, aber Battlezone war so das erste klare 3D-Spiel, was so realistisch war, oben links, nicht? Dieser Panzer, das ist so ein Panzerspiel, da müssen Sie als Panzer durch die Wüste fahren und dann so andere Panzer abschießen. Und das war so realistisch, dass die amerikanische Armee Atari beauftragte, einen Simulator zu schreiben, an dem Panzerfahrer ausgebildet werden, weil das ja fast so eher wie in echt. Und das begleitet die Geschichte der 3D-Grafik in Computerspielen immer, so diese Idee, also viel realistischer braucht man auch eigentlich gar nicht mehr. Also sowas in dieser Form hat man noch nie gesehen und dann auch noch interaktiv. Das nimmt aber natürlich Form an, so gefüllte Polygone, also plötzlich hat man nicht diese Drahtgittermodelle wie bei Battlezone, sondern flächige Flächen. in Farben, in iRobot von 83 ist da zu nennen. Und das ist jetzt sehr kursorisch. Also MIDI Maze von 87 ist so fragwürdig der erste Ego-Shooter, wieder mit billiger Grafik, aber dafür verbinden sie sich über ein Netz mit ihren, also mit bis zu 8 anderen Computern und schießen auf so Smileys. Und dann die Geschichte, muss man sagen, der 3D-Computergrafik ist vielfach die Geschichte der Ego-Shooter. Weil die immer, die, also gerade die Innovationen bringen sie voran und die werden dann in den Jump'n'Runs und in den Rennspielen und in den Sportspielen benutzt, aber die wichtigsten Innovationen kommen aus der Shooter-Reihe-Richtung. Doom 93 ist auch ja nicht der erste 3D-Shooter, aber der bekannteste und auch einer der umstritteneren, gerade was den Realismus der Darstellung angeht. Sie haben aber einfache Texturen nur und ganz einfachen Raum, ein bisschen Perspektive. Doom 3 2004 in der Mitte mit viel realistischeren Lichteffekten. Und 2007 Halo 3 wäre so ein Beispiel mit globaler Beleuchtung, also wo sie auch die kleineren Schatten richtig schön abbilden. Und das ist so der, die Entwicklungsrichtung der 3D-Grafik ist im Wesentlichen die Frage der Beleuchtung. Also die Texturen kriegt man hin, aber die Frage, wer wirft Schatten auf wen und kann tatsächlich die Figur dann Schatten auf sich selbst und ihren Nachbarn werfen? Das sind so Fragen, die sich die Computergrafik stellt. Die sozialen Netze haben auch ihre 3D-Grafik, auch die gibt es ja schon einige Jahre, also seit 95. Also mit dem Internet hatte ich ja letzte Woche, hatten wir ja in Geschichtsvorlesung, nicht? Also dass das Internet erst Mitte der 90er kommerziell interessant wird. Und in der Zeit entstehen auch sofort Verkettungen von Spiele-Engines, die ja auch Mitte der 90er so konsequent in 3D übergingen, mit Netzanwendungen. Die Daten, die da fließen, sind ja nicht so entscheidend. Da bei so einem Shooter fließen viel mehr Daten als bei so einem sozialen Netz. Und die Vorstellung, es war doch ganz klar, wenn es sowas gibt wie Facebook, dann läuft das im 3D-Raum. Also Menschen möchten andere Menschen sehen und die Idee ist, wir machen das so realistisch wie möglich. Also Alpha World war so ein Projekt von 95 bis 98, wo sie halt viele gleich aussehende Figuren trafen. Das letzte Mal hat man davon so richtig geredet bei Second Life, was seit 2003 es gab. Und ich glaube, so um 2007 ja, war ja klar, dass wir alle Second Life nur noch und auch diese Vorlesung. So, also das war, es gibt so vieles, was klar ist in der Mediengeschichte, was rückwirkend dann natürlich albern sein muss. Aber während es da ist, dann halt doch jeder weiß, das ist die Zukunft. Und dass auch Facebook eines Tages so aussieht, weiß man auch. Also weiß man natürlich nicht, aber man kann immer davon ausgehen, dass irgendwie das nächste Second Life wird gerade geschrieben. Und das kommt auch wieder hoch, weil es wächst eine neue Generation ran, die Second Life nur noch aus den langweiligen Geschichten ihrer Eltern kennt und die das Ganze dann neu für sich entdeckt und meint, aha, das war's. Also auch da ist eine Menge Potenzial drin, weil es ist ja auch durchaus was dran, diese Vorstellung, dass man den sozialen Raum, den man in so Textdarstellungen lediglich abbilden kann, dass man den also realistischer simuliert. Aber es gibt dann halt auch immer Gründe, warum es dieses Mal nicht so genau geklappt hat. Was derzeit auf dem Vormarsch ist, ist nicht so sehr die Virtual Reality als die Augmented Reality. Also die Idee, dass Sie Dinge aus der, zum Beispiel mit Ihrem Smartphone, Sie fotografieren was, und dann blendet Ihnen der Rechner, der genau weiß, was ist das für ein Bild, wo bin ich gerade, ich stehe hier in London vor dem Big Ben, aber genau an dieser Stelle per GPS, ich weiß aber auch den Winkel, also ich weiß, wo das Westminster Abbey ist und wo der Big Ben ist, und blendet Ihnen Zusatzinformationen ein, zum Beispiel bei Wikitude den aktuellen Wikipedia-Eintrag, so einen verkürzten. Oder bei Layer sehen Sie dann, ich glaube, soziale Netze, die dabei sind, oder bei Twitteround, wer twittert gerade in Ihrer Umgebung. Und bei Girls Around You zeigt man ihnen, ich glaube, das gibt es nicht mehr, das gab es mal, dann nahm man, wenn sich irgendeine Frau über Foursquare in der Bar einloggt und sagt, ich bin jetzt hier, wird sofort geguckt, hat die einen Facebook-Account, hat die Fotos drauf und dann wurde eingeblendet, welche Frauen sind in ihrer Umgebung und haben sich auch gerade namentlich zu kennen gegeben. Und das wurde per Google Maps eingeblendet. So, und dann können Sie erstmal recherchieren, was mag die so, was trinkt die gerne und so. Und dann können Sie ganz gezielt, Sie haben ja das Foto, können Sie die ganz gezielt anschauen. Geht auch mit Männern, aber die ganze Werbung war wirklich für Männer, die Frauen aufreißen wollen. Das war so ein Social App, was dann also sehr kontrovers diskutiert wurde, so ein Stalker-Tool. Und das wurde wieder vom Markt genommen, aber Sie diskutieren noch und das kommt halt demnächst wieder raus. Also, dass Sie diese verschiedenen Daten, die Sie haben, verknüpfen und so ein Augmented Reality Tool daraus machen. Das löst bei der Damenschaft hier große Unruhe aus. Aber das können Sie ja, Girls Around You, können Sie ja mal googeln. Also das gibt es noch, die Webseite gibt es noch und ist auch ziemlich eindeutig vom ganzen Auftreten her. Ist auch eine Form von Augmented Reality, zeigt aber auch, wie riskant es ist, wenn Sie ganz viele Daten in verschiedene Datenbanken streuen und sagen, die haben ja nichts miteinander zu tun. Es ist gar nicht so schwierig, ein Mashup zu schreiben, was diese Daten zusammenbringt. Und plötzlich entstehen Profile bis hin, als wenn Sie sagen, wo Sie sind. Also ich will ja nur meinen Freunden sagen, wo ich bin, aber ich mache es halt öffentlich. Ist es riskant, weil dann ganz viele Leute wissen, wo sie gerade sind. Gibt es auch so ein Einbruchstool, gibt es auch, wenn Sie bei Facebook posten, bin jetzt in Urlaub 2 Wochen da und da und ich hoffe, dass sich jemand um die Katze kümmert, denn und so. Das können Sie ja schreiben, aber da gibt es auch so ein Tool, Please Rob Me heißt das. Ist auch Augmented Reality, wo Sie dann einfach sagen können, wer ist denn gerade mein Urlaub und die Nachbarn auch und hat vielleicht schon auch Fotos aus seinem Wohnzimmer. Also das können Sie alles machen. Also das fällt unter Augmented Reality und da ist nach oben hin ist das natürlich noch offen. Also wer davon träumt, ist die Werbewirtschaft. Sie gehen durch die Stadt und dann blendet der Ihnen ein. Sie suchen einen Kaffee, dann gehen Sie da hinten lang. Sie schauen einen Film und dann wird eingeblendet, wo Sie das Produkt kaufen können, wenn Sie das möchten. Das wäre dann Augmented Mediality, kann man sagen. Aber dieses Anreichern von Ihren medialen oder realen Erlebnissen durch Zusatzinformationen, ist ein Markt, der also derzeit erfolgsversprechender ist als Virtual Reality, wo Sie mit irgendwelchen Brillen, also völlig autistisch von der Welt sich abschneiden und dann sozusagen in Second Life die Leute wieder treffen. Da ist es auch besser, wir treffen uns echt im Café oder wir wollen, sagen wir mal, lernen, wie man einen Computer aufschraubt. Dann schrauben Sie den Computer auf, machen ein Bild und der blendet dann, hier ist der Prozessor. Denken Sie an eine Klausurvorbereitung für Rechnerarchitektur. Dann zeigt er Ihnen am offenen Rechner, wo ist der Prozessor, wo ist die Northbridge, Southbridge. Dann lernt sich auch ganz anders, als wenn Sie das immer links mit dem Bild oder dem Ausdruck abgleichen müssen. Das gibt es auch wieder in der Ausbildung eingesetzt, wenn Sie Automechaniker ausbilden, dass die halt so eine Brille aufhaben, so eine halbdurchlässige, wo dann der Mechanikermeister irgendwie 4 Lehrlinge gleichzeitig betexten kann und so, jetzt schau doch mal hier nach und schau mal da drüben nach. Oder Sie sehen das Handbuch, die Handbucheinträge. Also es hat viele Anwendungen, nicht nur im so im Tourismusbereich, in der Ausbildung, in der Wissenschaft, im militärischen Sektor sowieso. Autos fangen jetzt an, dass sie zunehmend, also ihr Navigations-, das heißt zunehmend, die ersten, die blenden einfach ihre Straße auf die Windschutzscheibe ein, sodass ihr Navigationssystem, sie müssen nicht immer nach links gucken, sondern es ist alles direkt vor ihnen. Und natürlich Spiele, nicht? Quake hat das mal versucht, aber dann kam es die Debatte um Killerspiele oder um Amokläufer, da kam es nicht mehr so gut, dass man im öffentlichen Raum irgendwie auf andere schießt. Also das gab es mal so als Versuch, aber was jetzt so in letzter Zeit wieder verstärkt rauskommt, ist, sind solche, sie bauen hier diese Texte in die Mitte. Das ist einfach so eine Plastikscheibe, die legen Sie hin, dann weiß die Kamera, wo ist vorne und wo ist hinten und wie ist mein Winkel. Also der macht im Prinzip ein Matchmoving zum Fotoapparat und blendet Ihnen dann diese kleinen Tierchen ein, die sogenannten Invisimals, das war mal für die PSP, also PlayStation Portable. Und dann konnten die Kinder oder wer auch immer das gespielt hat, halt wirklich so gegeneinander die antreten lassen, die raufen immer um halt diesen Tag da in der Mitte drumherum. Weil nur da die PSP weiß, wo es vorne, wo es hinten. Oder iPad, das lief auch mal auf der PlayStation, wo sie dann so ein Tier in ihrem Wohnzimmer haben. Also es gibt so ein paar Augmented Reality Spiele und gerade mit der Kinect können sie das wieder verkoppeln. Also wo sie dann die Person aufnehmen, aber die dann auf einen anderen Avatar projizieren, der in ihrem Wohnzimmer steht. Also da gibt es so verschiedene Varianten. Gab es jetzt auch wieder so eine, hat sich so ein Virtual Girlfriend, also so eine Manga-Frau, auf sein Smartphone gesetzt und die lief halt immer neben ihm. Also immer, wenn er durch sein Smartphone geguckt hat, war da seine Freundin. Und auch das geht dann so durch die Ticker der aktuellen lustigen Anwendung. Also da, auch da ist, glaube ich, noch ein Riesenmarkt, in dem Sie, wenn Sie irgendwann mal eine Arbeit suchen in dem Bereich, also 3D und Augmented Reality, da gibt es eine Menge Startups, zum Teil auch wirklich mit pfiffigen Ideen, die dann auch Leute suchen, die so ein bisschen verstehen, was kann oder die weiterdenken können, was gibt es da für Anwendungen. Das Web träumt seit Mitte der 90er von 3D. Damals hieß es noch VRML, Virtual Reality Markup Language, wo schon die ersten Städte entstanden. Es gab mal so eine Zeit mit Virtual Cities und so. Das ging dann wieder unter, weil es zum Teil sehr ressourcenintensiv war und nicht jeder Browser konnte das und so toll war die Grafik dann nicht und man konnte auch nicht richtig da viel machen. Die Architekten träumten von Prävisualisierung, zum Teil machen die das ja heute auch. Und dann kam Google Earth und hat halt mal komplette Städte nachgebaut oder wichtige Knotenpunkte in Städten. Das können Sie heute so erfahren. Es ist dann so eine komische Mischung aus perspektivisch verzerrten Fotos, weil das Satellitenbilder sind, auf denen dann diese 3D-Objekte stehen. Aber zum Teil geht das dann also rein, dass Sie in Google virtuelle Museen sich anschauen. Also Sie können ein Museum anschauen und zwar können Sie bei Van Gogh dann wirklich also die einzelnen Farbstreifen sehen. Viel näher, als Sie in einem echten Museum drankommen, wenn Sie keinen Alarm auslösen wollen, können Sie mit Google Museum da reinschauen in Galerien der ganzen Welt. Und dann laufen Sie durch diese Galerie als wie so bei Street View, also Foto zu Foto, und können sich aber dann die Bilder anschauen. Also es ist so eine... So der Traum, der die Medien immer begleitet, jetzt haben endlich alle Menschen Zugang zu Bildungsressourcen. Das ging ja schon beim Fernsehen los. Also endlich kann man Opernaufführungen, Theaterinszenierungen weltweit anschauen. Wir gucken heute rein und schauen, was daraus geworden ist aus dem Fernsehen. Also es gibt Bildungsfernsehen, aber das guckt halt kaum jemand. Und so träumte man natürlich auch beim Internet. Endlich haben alle Menschen Zugang zu allen Bildungsressourcen und das noch in 3D. Auch das wird dann von der EU irgendwie mit viel Geld gefördert, aber natürlich sind das nicht die Anwendungen, die zuerst angesteuert werden. Aber sie sind da und sie sind genauso weit weg wie irgendwelche Girl Next to You Apps. Also man muss sie nur nutzen wollen und es dann auch tun. Die Frage ist halt, was sich dann am Markt durchsetzt. Sie sehen aber, es gibt diese Wormel, Google Earth, Second Life hat es ja auch versucht, das mit dem Web irgendwie zu verknüpfen. Aber Sie sehen, es gibt auch jede Menge andere Varianten. Das sind wieder so Formate, das wäre eine eigene Vorlesung, die wäre aber nicht sehr spannend, wie man 3D-Daten im Web irgendwie visualisiert und darstellen kann. Das ist hier halt auch noch so eine Frage. So, und ich komme fast zum Schluss. Ich will ja ein bisschen früher Schluss machen, damit wir noch über andere Dinge reden können. Aber so ein paar Dinge muss ich noch mitgeben zur 3D-Wiedergabe, also Stereoskopie. Hier sehen Sie mal so ein Bild aus den 60ern, so der weiße Hai mit rot-grün Bildern. Und irgendwie sieht es heute immer noch so aus, nur hat man heute Polarisationsbrillen in der Regel. So, ansonsten analog 3D ist natürlich so alt wie die Höhlenmalerei. Auch da hat man mit Licht und Schatten, also so eine Lascaux-Höhle sieht im Fackelschein ganz anders aus als im ausgeleuchteten Blitzlicht des Fotografen. Einfach weil die Maler die Vorsprünge genutzt haben, um reliefartig die Tiere entsprechend hervorzuheben. Nicht immer, aber manchmal schon. Oder berühmte Plastiken oder so Halbreliefe, also das ist eine ganz eigene Kunstgeschichte der 3D-Darstellung, weil man eben aus der Beschränktheit des 2D-Bildes schon eigentlich seit Anfang an ausbrechen wollte. Also diese Vorstellung, dass irgendwie das die Leinwand der Gipfel der Kunst sei, das war es einfach nie. Deswegen überspringe ich jetzt mal ein paar Jahrtausende und hüpfe gleich zur Panoramadarstellung, die im 19. Jahrhundert verbreitet war und das war vor dem Kino. Und es gab, also das war ein riesiger finanzieller Aufwand, es wurden ganze Theatersäle gebaut, in denen solche Panoramen gezeigt wurden, sehr aufwendig gestaltet, um mal Einblick in andere Welten zu bekommen. Das gibt es heute noch ganz speziell, ich glaube bei Dresden entsteht eins, im Pergamonmuseum steht gerade eins in Berlin und es gibt immer mal so ein Panorama, aber es ist eher so Zirkus und nicht eine ganz normale Anwendung. Aber es gab eine lange Tradition davon und in dieser Reihe entsteht ja dann auch Fotografie und Kino. Also das entsteht ja auch in diesem Geist, dass es einfach den Hunger gibt an Bildern, die von woanders herkommen. So, es gibt hier das Stereoskop, wie schon erwähnt, mit den stereoskopischen Bildern. Ganz viel übrigens Nacktbilder, wie jedes Medium auch hier, ist die Erotik doch ein wesentlicher Trigger. Die finden Sie alle im Netz, also wenn Sie historische Bilder nackter Männer und Frauen suchen, mehr Frauen als Männer, muss man sagen. Da gibt es noch Vintage-Aufnahmen. Dann gab es für Kinder den Viewmaster, vielleicht kennt den der ein oder andere von Ihnen auch noch. Auch das ist eigentlich ein Stereoskop, aber dadurch, dass Sie zwei Bilder haben, haben Sie so eine Drehscheibe und immer die sich gegenüberliegenden Bilder sind ein Foto. Und dann kriegen Sie halt auf so einer Rolle irgendwie 8 Bilder unter. Oder 7, um halt dann so weiter zu blättern. Also ich renne jetzt ein bisschen durch. Sie haben ja dann später die Zeit, sich das in Ruhe nochmal anzuschauen. Das Sensorama war mal so ein Traum des Individualkinos. 3D, ganz klar. Wide Vision, also der gesamte Gesichtsfeld wird ausgenutzt. Der Rest wird halt stillgestellt. Motion, also da bewegt sich der Sitz so ein bisschen, so bei den Verfolgungsszenen. Und natürlich werden dann auch Filme gedreht, dass dann auch wirklich was zu bewegen ist. Es ist in Farbe mit Stereo-Sound, aber es gibt auch Aroma, das so an ihrer Nase vorbeizieht und Wind und Vibrationen, also das Sensorama eben, takes you into another world, hat sich nicht durchgesetzt. Genauso wenig wie das Experience Theater von Morten Heilig, wo wiederum jeder wie so im Amphitheater in seinem Sitz sitzt und wieder mit Brille und allem Sensorik und alles wackelt und es gibt Wind von oben und Gerüche und Aromen. Das war mal die Vorstellung, dass das die Zukunft des Kinos wird. weil auch schon das Kino als Dispositiv ausgelegt ist, dass sie halt still sitzen und alles ausblenden und sich nur auf den Film und den Ton konzentrieren und warum nicht auf mehr? Und auch da scheitert es eigentlich an Investitionswilligen, die bereit sind, so viel Geld in den einzelnen Sitz, da kostet halt jede Karte 50 Euro, wer macht das schon? Also das ist sowas für Kirmes und Jahrmarkt, da sieht man sowas schon mal. Dann haben wir die anaglyphischen Bilder mit ihren entsprechenden Brillen, die das ausfiltern, beziehungsweise Infitec Dolby 3D, die halt, also wenn Sie Dolby 3D lesen, dann bezieht sich das auf so ein Anaglyphenverfahren, in dem Sie das Problem der Farbüberlagerung vermindern, indem Sie für das linke Auge das Blau ist, was anderes als für das rechte Auge Blau. Und wenn Sie dann filtern, dann haben Sie mehr Farbreichtum. Und das wird geführt unter dem Namen Dolby 3D. Das linke Halbbild hat also anderes Spektrum als das rechte Halbbild und damit können die Gläser besser voneinander separiert werden und sie haben insgesamt mehr Farben zur Verfügung als bei dem normalen Anaglyphenverfahren. Das Gängige, was man zu Hause findet, sind Shutterbrillen. Also wenn Sie einen 3D-Fernseher haben, haben Sie meistens eine Shutterbrille, die im Grunde immer das rechte und das linke Auge schwarz stellt und zwar mehrfach pro Sekunde, 25 Mal pro Sekunde üblicherweise. Und dann der Fernseher schaltet entsprechend um. Also der zeigt 50 Mal pro Sekunde oder 100 Mal, also je nachdem, was Sie für einen Fernseher haben, zeigt er immer mal das linke, das rechte Bild und das wird synchronisiert mit der Brille über Infrarot üblicherweise. Und dann sehen Sie immer, das linke Auge sieht einen Teil, das rechte Auge sieht sein Bild und dann läuft es weiter. Was ich gesehen habe, damit können Sie auch 3D-Spiele machen. Also 3D bei Spielen geht es genauso. Sie können aber auch zwei Spieler nebeneinander haben und dann sind die Brillen synchronisiert, dass beide Augen stumm, also schwarz schalten oder hell. Und dann sieht in der ersten Hälfte der eine sein Bild und in der anderen Hälfte sieht der andere sein Bild. Und im Grunde genommen haben Sie zwei Fernseher auf einem. Und damit können Sie zum Beispiel Rennspiele machen und beide sehen Ihre Sicht der Dinge über diese Brillen. Das ist so eine Anwendung, die man heutzutage damit hat. Shutterbrillen brauchen Sie aber, die Brillen sind sehr teuer. Also für Kinos deswegen nicht so gut geeignet, weil die gerne mitgenommen werden. Und so eine Shutterbrille kostet viel Geld. Da ist so viel Elektronik drin, die muss ja irgendwie das schnell stumm schalten oder schwarz schalten. Aber Sie brauchen keine Silberleinwand wie bei der Polarisation. Da sendet nämlich ein Doppelbeamer, ne, doppelter Aufwand, sendet für das linke und das rechte Auge ein polarisiert jeweils um 90 Grad. Also Licht ist ja auch gedreht, wie man da erfährt. Also Sie senden für das linke Auge, das sagen wir mal senkrecht, für das rechte Auge waagerecht und an der Silberleinwand wird die Polarisation mitreflektiert. An der normalen Leinwand passiert das nicht. Und Sie haben jetzt eine Brille, die eine lässt nur senkrechtes Licht durch und die andere Hälfte nur das waagerechte Licht. Was Sie hier sehen, wenn Sie eine senkrecht, eine waagerecht stellen, dann ist das dahinter schwarz, weil die eine liest nur das waagerecht durch, die andere nur das senkrecht, also nichts kommt mehr raus. So, und dann haben Sie im Prinzip für beide Augen das Bild, was Sie haben möchten. Diese Brillen sind sehr billig, das Glas kostet nichts und das ist das, was man üblicherweise hat. Dafür ist die Investition teurer. Also Sie müssen sowohl einen doppelten Beamer haben, als auch diese Silberleinwand. Das sind wieder so Investitionen, die sich für die Kinos kaum rechnen oder erst nach längerer Zeit. Und das führt dann dazu, dass, also wie gesagt, wie schon erwähnt, diese Krankheit übrigens, na, wie diese Spezialbrille, die hat halt zweimal das linke Glas und damit sieht ihr rechtes Auge dasselbe wie das linke Auge, nämlich das horizontale Licht oder das senkrechte. Und damit ist die 3D-Krankheit weg. So, dann gibt es stereoskopische Brillen, also das versucht man auch jedes Jahr wieder aufs Neue. Google hat ja gerade so Glasses, versucht das ja auch wieder, dass sie eben eine Brille haben für beide Augen. Es gibt die Wackelstereoskopie, das sind diese kleinen Linsen auf Postkarten, so wackelt da Jesus oder irgendeine Katze. Also das kennt man aus dieser Postkartentradition, das gibt es schon seit langem. Das nimmt wieder ein bisschen zu, also da haben Sie auch vielleicht mehr als zwei, sondern vielleicht auch drei oder vier Bilder, also ganze Animationen kriegen Sie da unter. Es gibt auch Fernseher, die so arbeiten mit so einer Lentikularstereoskopie. Das Problem ist auch hier, Sie müssen in einem bestimmten Winkel dazu sitzen und alles, also was das, wer anders sitzt, der kriegt das nicht mit. Und ganz neu Parallax Barrier, das basiert darauf, dass Sie zwei Bildschirme haben. Auf dem einen haben Sie immer abwechselnd linkes Pixel fürs linke Auge, Pixel fürs rechte Auge. Und davor haben Sie so kleine Barrieren. Und das linke Auge schaut halt in dieser Richtung und das rechte in der Richtung durch. Und so dass, wenn man im richtigen Abstand vor dieser Barriere sitzt, sieht jedes Auge das Pixel, was für es eigentlich geeignet war. Wer das benutzt, ist der Nintendo 3DS. Also eine Konsole, die weniger erfolgreich war, als man es gehofft hat. Aber mit der man ohne Brille 3D sehen kann, was ja erstmal viel Rätselraten hervorgerufen hat, wie das wohl möglich sei. Und die benutzen halt diese Parallax Barrier als Technik. Aber es stellte sich raus, A, gibt es gar nicht viele Spielkonzepte, die wirklich durch 3D gewinnen. Und B, gibt es eine Menge Japaner, die 3D nicht mögen. Und deswegen war es in Japan auch kein großer Erfolg. Also diese 3D-Krankheit ist wohl bei Japanern weiter verbreitet als bei Europäern. Und wenn es Nintendo in Japan floppt, dann also insgesamt ist das nicht so ein großer Hit gewesen, wie man es gehofft hat. Und auch die Wii steht massiv unter Druck, also man muss sehen, was die Zukunft von Nintendo noch so hervorbringt. Gut, vielleicht als letztes, ne, es gibt hier Virtual Reality, das gibt es auch, aber es ist erstmal nicht die Zukunft des Fernsehens. Gut, ich mache hier Schluss. Hier haben Sie noch ein 3D-Fernsehen für alle, die das haben. Das sind die bekannten Manöver, Polarisation, Shutter oder Autostereoskopie. Das gibt's und vielleicht landen Sie ja in irgendeinem Bereich im Medienbereich, wo Sie mit 3D-Techniken zu tun haben. Gut. Ich mache jetzt an dieser Stelle mit der Vorlesung Schluss. Danke für die Aufmerksamkeit. Und jetzt sprechen wir noch kurz über Klausur und nächstes Semester.